Mir gegenüber sitzt jetzt der Schauspieler und Schriftsteller Kai Wiesinger und er hat gerade die Lesung beendet. Ich sage erstmal Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich sage es auch deswegen, die Lesung beendet, weil da ist man ja, glaube ich, immer in so einem besonderen Zustand. Gespräche mit dem Publikum signieren, das gibt Ihnen sicherlich auch sehr viel, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich mag das total gerne. Also ich fahre wirklich ja im Moment eigentlich jeden Abend in eine andere Stadt und oft auch echt lange Strecken und habe völlig unterschiedliche Orte, an denen ich dann lese. Also gestern war ich in einer großen Kirche, die war gerammelt voll, das war echt beeindruckend. In Hannover, jetzt heute hier auch eine volle Veranstaltung unten in der tollen Bücherei, Buchhandlung. Das macht einfach wahnsinnig Spaß, wenn man sieht, dass die Texte und die Geschichte, die man sich ausdenkt, bei den Menschen auch das auslöst und bewirkt, was ich mir vorgestellt habe. Und von daher ist das sozusagen die Ernte der langen Arbeit, dass man sieht, es bewirkt das, was mir immer wichtig war, nämlich dass Menschen mit einem neuen Gedanken irgendwie nach Hause gehen.
Und ich kann mir ja vorstellen, dass es kein schöneres Kompliment gibt, als wenn Leute Situationen wiedererkennen. Yeah. Darum geht es wahrscheinlich auch.
Yeah. Ja, genau. Das ist ja sonst, was wir mit unseren Serien Bei aller Liebe und Der Lack ist ab auch gemacht haben, dass es halt immer darum geht, dieses Gefühl, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen. Und da haben wir das halt humorvoll gemacht und haben es immer in Komödien erzählt. Und mir war es sehr wichtig, jetzt mit diesem Buch eine Geschichte zu erzählen, die Menschen genauso abholt, aber eigentlich sehr ernst ist und eben die Situation zeigt, wenn der Protagonist eben eigentlich nicht mehr drüber lachen kann, sondern wenn eine Beziehung auseinandergeht und was da in Menschen vorgeht, damit es dazu kommt.
So, auch wie ich es erstmal sagen, das Buch heißt Zurück zu ihr. Das ist das jüngste Buch, was Sie geschrieben haben. Und es geht um einen 50-jährigen Jan, der zu einem Klassentreffen fährt. Das ist 31 Jahre später, nachdem er den Schulabschluss gemacht hat. Und auf der Reise dahin, eigentlich ist es ein Roadbook. Kann man das so bezeichnen?
Ja, es ist eigentlich ein Roadbook, das stimmt. Ja, er macht sich das erste Mal, seitdem er Kinder hat, also der älteste Sohn ist 15, ist er das erste Mal für 2 Tage alleine. Und hat das Gefühl von völliger Freiheit, aber da die Ehe auch sich einfach nur noch um die Kinder und den Erhalt der Familie dreht, hat er auch alles, was er früher für sich getan hat, so vernachlässigt, dass er sagt, so jetzt habe ich mal 2 Tage. Und einerseits vermisst er schon, kaum dass die Kinder, die zu den Großeltern fahren mit der Mutter, kaum dass die aus dem Haus sind, vermisst er die. Und andererseits genießt er die Freiheit und will eigentlich sein Leben aufräumen und fragt sich, ob er nochmal von vorne anfängt, wenn er jetzt seine Jugendliebe trifft, weil er glaubt, vielleicht wäre das sein richtigeres Leben gewesen, mit der zusammen zu bleiben.
Was war denn zuerst da? Also Sie fangen ja nicht mit dem ersten Satz an, davon gehe ich aus, sondern mit einer Idee. Ich kann mir vorstellen, dass hier das Klassentreffen war oder vielleicht war es ja was ganz anderes?
Eigentlich war das, was am Ende das überraschende Ende ist, war eigentlich die erste Idee. Also ich wusste, worauf ich hinaus möchte, welche Geschichte ich erzählen möchte. Und dann habe ich es von hinten aufgezäumt sozusagen, aber dann von vorne geschrieben mit einem klaren Ziel. Und dann ist aber wirklich, da ich ein sehr assoziativer und impulsiver Schreiber bin und nicht jemand, der sich vorher am Reißbrett alles zurechtlegt, nimmt das dann manchmal ja eine Geschichte eben Wendung, von der man vorher noch nichts wusste und kriegt auch eine Struktur, die mir gar nicht so klar war. Und diese ganzen Menschen, die ja auf dieser Reise, auf diesem Roadmovie oder im Roadbook, die er da trifft, tragen halt alle auf ihre Art dazu bei, den Jan kennenzulernen und ihn und seine Lebenssituation aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und dass das sich so entwickeln wird, war mir erst gar nicht klar. Ich wusste, wo ich hin will, aber dass das der Weg ist, war mir nicht bewusst. Und ich dachte erst, ich erzähle mehr über Rückblenden, über das Klassentreffen. Und dann geriet das Klassentreffen immer mehr ins Hintertreffen. Und ich dachte, es ist ja auch eigentlich klar, es ist das Ziel von ihm, aber es ist nicht der Inhalt des Buches.
In dem Buch stecken ja ganz viele Themen drin, die auch in der Serie Der Lack ist ab oder Alles aus Liebe, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich glaube auch mit drin stecken, nämlich es geht um älter werden, es geht um Beziehungen, die Tücken von Beziehungen, es geht um Kommunikation, es geht um Sprache. Wann haben Sie denn selber gemerkt, dass das Thema Sie beschäftigt? Also wahrscheinlich hat Sie es immer schon beschäftigt, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja irgendwann im Verlauf des Lebens erst gekommen ist.
Naja, es wurde, als ich die Idee zu Der Lack ist ab hatte, das war bei einem Essen, als ich feststellte, dass wir alle die Speisekarte nicht lesen konnten und wie jeder dann damit umgeht. Da war mir klar, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich auseinandersetzen und da möchte ich auch meine erste Regie machen. Ich wusste lange, dass ich Regie machen möchte und auch, dass ich schreiben möchte. Wobei ich dachte erst, ich schreibe mit anderen zusammen und habe das auch versucht, aber es hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil die Art, wie ich erzählen möchte, wie ich Dialoge schreiben möchte, das ist nicht, weil es so toll ist, kann es nur ich, aber es trifft halt mit anderen nie den Ton. Deswegen habe ich gedacht, ich muss es selber machen und das hat sich dann so entwickelt und das ist dann, ist natürlich die Erfahrung auch mit dem Thema jetzt, dadurch, dass ich auch eben eine Dokumentation gedreht habe, wo ich 40 Paare getroffen habe, habe ich so viel Input bekommen, so viel Material, dass ich das echt faszinierend fand, weil es ist ja das Thema, was uns, jeder Song handelt, also jeder zweite Song handelt von Liebe. Jede Geschichte ist Boy Meets Girl. Das ist bestimmt nun mal unser Leben. Und da war mir wichtig, diese Art, wie ich mich dem jetzt auf humorvolle Weise seit über 10 Jahren ja täglich durch unsere Geschichten genähert habe, das jetzt eben auf eine ernste Art und Weise zu tun. Trotzdem sind da ja auch humorvolle Sequenzen drin. Und es ist dann echt irgendwann die Lebenserfahrung, die man ja auch selber mit reinbringt. Und ich gucke auch gerne einen Spider-Man-Film oder sowas, wo einer von Haus zu Haus schwingt und die Welt rettet. Aber wenn ich selber schreibe, liebe ich halt den Krümel auf dem Esstisch. Und die Tatsache, dass Mini-Missverständnisse wegen einer falschen Betonung den ganzen Tag oder eine ganze Ehe ruinieren können. Und wir haben eine Folge zum Beispiel in der Lack ist ab, die heißt Schlechte Laune. Da fängt nur die Frau an, er versteht sie nicht, weil der Wasserhahn läuft. Und sie interpretiert das als schlechte Laune. Und so entsteht ein Gespräch, was überhaupt keinen Grund hat, überhaupt keine Basis und führt aber zu einem riesigen Streit. Und ich glaube, so ist unser Zusammenleben eben ganz häufig. Und ich liebe diese Kleinigkeiten genau zu beobachten und das so zu sezieren.
Also das haben Sie eben auch gesagt während der Lesung, dass Sie viel beobachten, wie Sie es gerade sagen. Was ist denn für Sie die beste Form, sich auszudrücken? Offenkundig haben Sie zum Schreiben gefunden, Serien, aber auch Fotografie. Ja. Also was ist denn so, also Sie probieren ja alles Mögliche aus.
Ich habe sehr viel ja auch fotografiert und das hat sich ja auch damit, aber das hat sich natürlich nicht mit diesem Aspekt der Beziehung auseinandergesetzt, sondern mit der Wahrhaftigkeit der Wahrnehmung. Da habe ich in erster Linie versucht, mit Hilfe des Fotoapparates die Großhirnrinde außer Kraft zu setzen, die Funktion dadurch, dass ich der Fotoapparat an sich nimmt ja nur Lichtreflexe auf, reflektiertes Licht. Aber das ist ja das, was unser Körper in dem Moment auch für unser Auge ist. Aber wir würden ja nie scharf sehen, wenn wir nicht das Gehirn hätten, das uns die Bilder immer scharf rechnet. Also wir würden ja tatsächlich verschwommen sehen. Also wenn ich nicht entsprechend wahrnehmen würde, würde ich ja auch etwas verschwommen sehen, weil nichts ist ja immer ganz genau so da. Das heißt, damit ich so einen sich drehenden Kopf immer, muss mein Gehirn rechnen. Das sieht das nicht immer so. Und das fand ich spannend. Was bleibt denn übrig, wenn ich die Lichtreflexion halt anders wahrnehme und nicht mir ein Konzept bilde, aha, das ist ja der Kai oder der, wer auch immer. Und aber es war halt immer der Blick hinter die Fassade, hinter die Oberfläche.
Drei letzte Fragen, ich komme nicht umhin, weil wir auf dem Filmmagazin sind, drei filmische Fragen noch zu stellen. Also einmal, das hat sogar auch damit zu tun mit Erinnerung, weil ich mich frage, ich kann mich nur, also wenn ich jetzt sehen möchte, wie ich als Jugendlicher aussage, schaue ich mir Fotos an oder manchmal gibt es auch bewegte Bilder. Sie können ja sich ganze Filme anschauen und Sie waren, fand ich, im Nachhinein in einer sehr spannenden Phase, sind Sie eingestiegen beim deutschen Film mit dabei, seitdem, und zwar als so ein bisschen das verkrustete Ende der 80er Jahre aufgebrochen wurde mit Sönke Wortmann, Kleine Haie. Welche Erinnerungen haben Sie daran und schauen Sie manchmal nochmal rein in Kleine Haie oder Bewegte Mann oder 14 Tage lebenslänglich, fand ich super, nichts als die Wahrheit und so weiter.
Ich gucke eigentlich nie alte Filme, also ich gucke mir nie, ich gucke auch viele neue Filme von mir eigentlich gar nicht an. Für mich ist immer die Arbeit getan, wenn ich sie getan habe. Und ich fand es immer unangenehm, mich selber dann da zu sehen, weil ich immer in der Fantasie lebe, diese Figur gibt es. Also nicht irgendwie so esoterisch, aber wenn ich die spiele, dann möchte ich, dass es für den Zuschauer ein Mensch ist, den sie beobachten und nicht Kai, der sich verkleidet und hier einen auswendig gelernten Text sagt. Und wenn ich aber mir das dann selber angucke, dann sehe ich halt mich bei der Arbeit und das mag ich nicht. Ich mag lieber die Figur spielen und sie dann weggeben und dann soll sie da sein im Film. Und ich bin nicht der richtige Zuschauer dafür. Und ich gucke nie Standfotos an, also so am Set. Ich gucke auch nie Muster. Also es hat mich nie interessiert, sondern mich interessiert, wenn der Regisseur sagt, Cut, aus, danke, dann erwarte ich, dass er das hat, was er braucht. Und da möchte ich nicht dann wertend, sehe ich dabei gut aus oder habe ich es gut gemacht, also das interessiert mich nicht. Dafür ist der zuständig, ich habe dann eine andere Rolle. Wenn ich, was ich die letzten 10 Jahre ja fast ausschließlich gemacht habe, ist selber spiele und Regie führe, kann ich das völlig abstrahieren und sehe auch im Schneideraum, ich rede auch nie über mich dann, sondern ich sage, er macht da das oder da musst du vorher raus, der Blick ist blöd oder irgendwie sowas. So rede ich dann mit dem Cutter, also über mich wie über eine fremde Figur, die im Film funktionieren muss. Und das hat für mich nichts mit mir zu tun.
Deswegen vorletzte Frage, reden wir jetzt, das ist vielleicht leichter, über andere Filme. Und zwar, ich versuche es mal allgemein zu stellen, es klingt auch ein bisschen banal, aber es interessiert mich wirklich. Gibt es Filme, die für Sie so Lebensbegleiter geworden sind oder Erinnerungen an Filme, die Sie geprägt haben? Das ist immer so ein großes Wort, aber manchmal gibt es das ja.
Also für mich, ich fand Dr. Zhivago, fand ich einen Film, den habe ich glaube ich 10-mal gesehen. Den fand ich also wahrscheinlich aber auch, weil ich die Julie Christie so unglaublich schön fand. Den Film fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber ich habe nicht so ein Ding, wo ich sage, der muss das immer wieder sein oder der ist für mich so. Ich bin auch kein guter Seriengucker, leider. Ich gucke selber eigentlich nur Sport. Ich gucke fast überhaupt, weil ich halt auch mich mein ganzes Leben mit Fiction beschäftige, interessiert mich, wenn ich frei habe, interessieren mich nur Fakten. Also ich habe irrsinnig viele Sachbücher gelesen und auch ganz viele Videos geguckt, wie macht man was, weil ich immer total gerne mache, wenn ich wirklich was davon habe und schlauer werde, dadurch irgendwas kann. Ich bin nicht jemand, der sich gerne unterhalten lässt. Also ich will immer einen großen Mehrwert haben. Und für mich ist nicht ein Mehrwert, dass ich nur lache oder dass ich mich nur grusele. Und das finde ich ist auch das, was bei aller Liebe oder auch bei der Lack ist ab. Für mich ist das eine Form von Unterhaltung, die trotz der Tatsache, dass man eigentlich nur lacht, einen Mehrwert hat, weil es eben diese Selbsterkenntnis und die Möglichkeit eines interessanten Gesprächsansatzes in seinem Umfeld bietet. Deswegen habe ich die gemacht und das ist eine Form von Unterhaltung, die ich total gerne mag. Aber da ich halt den ganzen Tag mich mit Unterhaltung auseinandersetze, gucke ich eben nur Sport, was auch Unterhaltung ist, aber da will ich nur sehen, ist der Ball drin oder nicht.
Jetzt die Schlussfrage, die Sie im Grunde jetzt versaut haben, weil eigentlich hat die nämlich mit Unterhaltung. Denn ich wollte fragen, ich tue es jetzt trotzdem, was Sie denn jetzt ins Gegenwartskino lockt? Also ich muss zum Beispiel dann denken, dass wie Sie jetzt heute das Buch geschrieben haben, das könnte auch ein bisschen Woody Allen zum Beispiel sein. Also ohne jetzt, aber es gibt ja so Filme, die genau so diese Beziehungskonstellationen ausloten. Also was lockt Sie denn selber ins Kino? Und wann waren Sie zuletzt im Kino? Vielleicht sagen Sie ja, das haben Sie im Grunde schon beantwortet, eigentlich haben Sie nicht wirklich Bock drauf, ne?
Doch, aber ich bin dann auch, wenn ich mich durchringe, bin ich ja auch immer wieder froh. Nur ich kann auch nicht stillsitzen. Ich bin nicht jemand, der gerne 90 Minuten nach vorne guckt. Ich muss da was machen. Also ich bin als Mensch kein Zuschauer. Ich beobachte gerne, aber ich bin kein Zuschauer, der an einen Ort und gesagt kriegt, jetzt guckst du 90 Minuten geradeaus. Das macht mich schon als Prämisse kirre. Obwohl ich davon lebe, dass Leute sich halt hinsetzen und 90 Minuten geradeaus gucken. Oder deswegen mache ich jetzt kürzere Sachen, nur 5 Minuten geradeaus gucken müssen. Ja, wenn es so eine, also wie gesagt, ich mag diese Unterhaltung, wenn es so richtig fett ist und man einfach denkt, Wahnsinn, was die da gemacht haben. Das macht mir Spaß. Wir machen aber auch immer wieder natürlich wirklich intellektuelle, gute Auseinandersetzungen mit Themen Spaß, wo man denkt, was ist da passiert. Da weiß ich aber jetzt gerade nichts Aktuelles, kein aktuelles Beispiel. Ich sehe die Entwicklung mit großer Besorgnis, was in Deutschland da passiert, also aufgrund der politischen Situation, wie die Gelder, bin ich überhaupt kein Freund von Förderungen, denke, man muss Geld umsonst kriegen, so mehr oder weniger geliehen kriegen, um dann arbeiten zu können. Aber die Art, wie das hier aufgestellt ist, ist aus vielerlei Gründen sehr, sehr schwierig. Ich finde es schade, dass auch inzwischen, also es ist ja, ich habe es gerade wieder erlebt, man gibt ein Buch ab und sagt, hier ist ein natürlich, jeder denkt das von seinem Buch, ein tolles Drehbuch und kriegt die Antwort, genau weswegen ich vor zig Jahren aufgehört habe, sowas zu machen, genau die gleiche Antwort, das ist leider nichts für den Freitagabend. Wo ich sage, es hat doch niemand gesagt, dass es für Freitagabend sein soll. Aber diese Idiotie, dass man ein Buch einem Sender gibt und das landet bei irgendjemandem und dann ist es automatisch limitiert auf eine 90-minütige ein Zeitfenster auf diesem Sender und dann soll es da reinpassen. Oder es ist ein Scheinargument, ich weiß es nicht. Nur dieses Argument kommt seit so vielen Jahren, das macht einfach überhaupt keinen Spaß und ist der Tod jeder Kreativität. Weil das würde ja heißen, man muss zufällig den Menschen treffen, der genau diesen Sendeplatz hat, der für dieses Buch genau das Richtige ist. Wer soll das denn wissen? Das ist doch, also das finde ich, dass da nicht mehr eine größere Flexibilität herrscht, ist mir einfach schleierhaft.
Zusatz nur, ich höre so ein bisschen raus, es braucht der Idealfall wäre so ein bisschen Mut, dass man sagt, pass auf, ich weiß nicht, ob die Geschichte am Ende funktioniert, ich finde sie gut, wir machen sie einfach. Also ja, diese Haltung.
Das hat es früher gegeben. Ich glaube, also das gibt es vielleicht auch heute noch hier oder da. Aber wenn ich sehe, was auch, ich habe das auch schon mal bekommen von Streamern, da irgendwie eine 30-seitiger Anforderungskatalog, wie was zu pitchen ist. Und unten drunter stand Go Create. Das ist wie Malen nach Zahlen, da braucht man dann Autoren, die Bock haben, alles auszufüllen, was ein Redakteur sich ausgedacht hat, damit es überhaupt in das Raster passt, genommen zu werden. Früher, ich weiß, Sepp Filzmeier zum Beispiel, der hat Haus und Hof riskiert, hat das selber finanziert, hat gesagt, das machen wir, dann ist er das angegangen und dann hat er großartige Filme gemacht, der hat überhaupt nicht gefragt. Ja, da hat die Förderung mitgemacht, weil sie wussten, der Sepp, der macht was Großes. Aber heutzutage hat jeder Angst, alles wird reglementiert und man muss alle Normen erfüllen. Man muss das alles auch dann noch dem heutigen Sprachduktus und den Besetzungsrichtlinien entsprechend alles. Das ist der Tod von Kreativität.
Wir würden gerne positiver enden, aber es gibt andere Wege.
Man kann ja, was wir seit langem machen, mit Marken zusammenarbeiten und Sachen finanzieren. Dann kommt man halt nicht auf die normalen Sendeplattformen oder was auch immer. Wobei auch das hat ja bei uns funktioniert.
Ich meine zum Beispiel YouTube jetzt.
Zum Beispiel. Oder wir haben es ja auch damals, der Lack ist ab, hat Vodafone erst finanziert, dann Obi, Opel dann ganz groß. Und dann hat Amazon das gekauft und hat das inklusive der Platzierungen, die da drin waren, auch von anderen Marken, hat es zum Amazon Original gemacht. Das war doch geil, das ist doch eine tolle Sache. Und wir sind auch jetzt immer wieder mit Marken im Gespräch, um eben Inhalte zu transportieren, die einerseits die Markenwelt positiv darstellen und was bringen, ohne dass es den Zuschauer als nervige Werbung penetriert und belästigt.
Könnte man auch schon wieder kritisch sehen natürlich, ne?
Das kann man kritisch sehen, aber wenn ich nur das verfolge, was mir ein Sender sagt, was ich machen muss, kann man ja genauso kritisch sehen und sagt, da wird jetzt versucht, etwas immer wieder zu wiederholen, was vermeintlich auf dem Sendeplatz funktioniert. Und es ist ja nicht so, dass man eine Form von Schleichwerbung macht, sondern man sagt ja ganz offensichtlich und ganz offensiv, diese oder jene Marke finanziert dieses Filmprojekt. Ich meine, James Bond oder was weiß ich wie, ist immer gespickt mit Marken und hat deswegen auch andere Gelder zur Verfügung. Natürlich hat das auch das Publikum, ne, weil es weltweit funktioniert. Aber per se war früher schon das Mäzenatentum ja durchaus eine sinnvolle Sache. Da hat jemand, der viel Geld gegeben hat, hat Künstler bezahlt dafür, dass sie Kunst machen und dass sie in dem Rahmen dann auch etwas machen, was dem Mäzen genehm ist und nicht gegen ihn schießen, ist ja selbstverständlich, aber steht ja immer draußen dran. Das sind ja keine Mogelpackungen, wo man sagt, ich verheimliche was und versuche irgendwie subkutan irgendeine Werbung einzuschießen. Ne?
Herr Wiesinger, das haben wir doch noch ein bisschen positiv geendet. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bin total positiv, ich ärgere mich aber trotzdem immer wieder über diese Stumpfheit und vor allen Dingen über diese Angst, die überall herrscht.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.